Ja, kannst du dir vorstellen, ich komme aus Panama, wo wir 40 Grad oder 35 Grad haben und ich bin im Winter gekommen. Also Ende November,
Ja.
Anfang, kann ich mir ganz gut erinnern, Anfang Dezember und bin ich in Frankfurt gelandet und dann musste ich mit dem Bus in den kleinen Flieger nach Bremen und da hat geschneit und habe gedacht, meine Güte, was ist das hier? Ich sage mal, ein Jahr und basta. Dann kann ich wieder nach Hause.
Hast du vorher schon mal Schnee gesehen oder war das erste Mal?
Nee, nur im Kühlschrank so oben auf dem Eis gefriert, aber so nicht mehr. Aber
die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind schon wieder 2 Wochen rum. 2 große Rennen liegen natürlich auch wieder hinter uns. Zum einen der große Preis von Berlin, das war am letzten Sonntag. Und dann hatten wir am Sonntag davor das große, große Highlight für die Stuten. Und das war der Henkelpreis der Diana. Und ich habe ja vorher schon gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich jemanden einladen bei uns im Podcast, der mit dem Preis der Diana zu tun hat. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wen wir schon alles bei uns im Podcast hatten und wer noch nicht da war und wer auf jeden Fall noch gefehlt hat, dann ist eigentlich relativ klar, dass die Wahl in dieser Woche auf Eddie Pedrosa fallen musste. Und Eddie ist jetzt bei uns auch am Start. Grüß dich, Eddie. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, grüße euch, schönen Abend.
Das freut mich auf jeden Fall. Wir hätten so viele Gründe schon gehabt, dich einzuladen. Ich meine, du hast, ich weiß gar nicht, wie viele Siege hast du? Über 1700 weiß ich, aber so die genaue Anzahl weißt du dir eigentlich selber?
Weiß ich nicht, da muss es so die 2000 schon am Rumlaufen sein, wenn man wir rechnen alles, was im Ausland auch war, Katar und Panama, weil man überall war, denke ich schon, bin ich schon ja, ein bisschen drüber.
Ah, dann bist du schon über 2000, dann bist du ja schon im.
Nee, bei den 2000 muss ich schon sagen.
Ja, dann wärst du ja schon im Club der 2000er mit deinem Trainer zusammen, mit Andreas Wöhler, der es ja auch
ja
schon geschafft hat. Also in Deutschland sind es, glaube ich, ich habe jetzt mal geguckt bei Turf Times, da sieht man so eine Statistik, 1735, aber ja, wie du sagst, ne, Ausland war auch noch eben mit dabei. Dann viermal Champion gewesen schon, dann dein Derby-Sieg mit Lacario, können wir uns natürlich alle gut daran erinnern, auch die ganzen Auslandserfolge werden wir noch drüber sprechen. Und jetzt zum 5. Mal die Diana gewonnen. Das heißt, die Stuten, die liegen dir besonders gut.
Ja, scheinbar schon. Ne? Das mit dem Bahn auch kommen wir gut zurecht und irgendwie passt das immer.
Wir haben vorher natürlich mit so ein paar Leuten gesprochen, haben gesagt, was wisst ihr denn über Eddie und was könnt ihr da erzählen und haben so ein paar Infos geholt, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Einen, mit dem ich kurz gesprochen habe, ist René Picholek, weil der fährt ja immer bei dir mit. Ich glaube, du fährst immer meistens und er ist dann irgendwie einer von den Beifahrern irgendwie ganz oft, ne? Wenn ihr mal von Bahn zu Bahn fahrt irgendwie.
Ja, wir verstehen uns auch sehr gut. Das war einer der Kollegen, was immer ein bisschen sehr informativ mit mir ist und wir immer drüber quatschen und immer irgendwelche Quatsch in die Jockeystube machen und sowas. Und ja, ich sage, wir verstehen uns sehr gut.
Und was er mir gesagt hat, er hat gesagt, das Verrückte bei dir ist, jedes Mal, wenn du in der Jockeystube sitzt, er kann sich daran erinnern, am Diana-Tag, und dann sagst du jedes Mal, also dieses Jahr ist dann Schluss, dieses Jahr höre ich auf. Ich reite. Und hat René gesagt, und jedes Mal, wenn er das sagt, gewinnt er danach die Diana. Ist schon
ja,
5-mal passiert, hat er gesagt.
Ja, da fange ich mich sowas an und dann fragt sie mal schon so hin, denke mal schon so, du gewinnst Diana dieses Jahr und dann tatsächlich passiert das schon und dann soll ich damit aufhören. Das immer so zu sagen. Sag mal, wann würde, wenn ihr anfangen, das auch so zu sagen, vielleicht klappt es auch bei den Jungs auch noch.
Na, die müssen auch anfangen zu sagen, dass sie aufhören,
ja,
genau wie du.
Ja, genau.
Ja. Aber ich habe das von dir schon häufiger gehört, dass du gesagt hast, du A-Klang willst du gar nicht mehr machen. Ne? Und ich meine, jetzt bist du immer noch da und hast eins deiner besten Jahre jetzt wieder, ne?
Ja, wieso? Das heißt, aufhören. Schwer.
Ja.
Sehr schwer.
Ja, ist ja gut, wenn du nicht aufhören willst.
Genau, also ist ein Punkt, weil man so ist. Aber irgendwann muss man irgendwie eine andere Alternative gucken oder wie das weitergeht. Man kann nicht reiten bis Ende des Lebens und ja, man muss ein bisschen bewusst sein, was, wie gesagt, sehr schwer ist.
Jetzt gerade denkst du nicht ans Aufhören?
Nee, nicht wirklich. Ich flachse mal mit den Jungs ein bisschen schon so ein bisschen Quatsch, aber nee, nicht.
Ich meine, das ist ja das Gute bei euch Jockeys, dass es ja auch im Vergleich zu anderen Sportarten noch echt ins höhere Alter geht. Ne? Also ich meine, du bist jetzt auch, wie alt bist du? Glaubt man gar nicht. Also hätte ich jetzt raten müssen, hätte ich gesagt, du bist so Anfang 40. Hätte ich geraten, so vom Aussehen und wie du drauf bist.
Bin ich auch.
Ja, also.
Da bin ich auch, also.
Da haben wir es ja geklärt, oder?
Ne, tatsächlich, ich bin 52 geworden jetzt, vor 2 Wochen, 3 Wochen. Aber mir geht auch sehr gut, also fühle mich wohl und fit. Und,
ja. Ja, bei so anderen Sportlern ist es ja relativ schnell dann Schluss, ne? Ich meine, so Fußballer oder so, wenn die 30 werden, dann heißt das schon, so langsam war es das dann mit der Karriere, ne?
Ja, mit dem Alter, was ich habe, werde ich schon längst weg.
Ja.
Ja, schon.
Aber wie macht ihr das? Weil ich meine, euer Sport ist ja jetzt nicht unanstrengender als jetzt irgendein anderer Profisport. Also wie haltet ihr euch da so fit? Und dass es dann halt eben auch, wenn man jetzt keine 20 mehr ist, noch so gut geht. Also ich war ja mal auf diesem, du kennst ja dieses elektrische Pferd da, dieser Mr. Ed. Ja,
ja.
Ich halte es da eine Minute aus und dann bin ich platt.
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich da drauf sitze, ich fühle mich auch unwohl.
Mhm.
Das sind keine natürlichen Bewegungen, so finde ich. Dafür fühle ich mich nicht so wohl wie auf ein normales Pferd, weil du merkst die Muskulatur und alle, wie die reagieren. Ne? Dann kann ich alles auch, kann ich mich auch mit dem Pferd auch verständigen und auf mich mit ihm so verbinden.
Mhm.
Ja, von Bewegungen und sowas her. Aber ja, mit der Fitness, ich mache viel Sport, Laufen, ich spiele jeden Montag.
Mhm.
Jeden Montag spiele ich Fußball von 7 bis 9 bis 8 Uhr, immer eine Stunde.
Aha.
Mit einer alten Gruppe, was wir so haben, von Ex-Nachbarn, was ich habe, und Kollegen und Freunde. Ja, das mache ich jeden Montag. Nur, wo ich mit der OP, mit der Hüfte hatte, da habe ich ein bisschen eine längere Pause gemacht, aber sonst mache ich das jeden Montag.
Ja, wobei diese längere Pause, also ich habe nochmal nachgeschaut. Du hattest ja zweimal diese Hüft-OP, einmal 2015 und ich glaube, das andere Mal war so vor 5, 6 Jahren, 2020, ne, war die andere OP, ne? Also hast ja an beiden Seiten künstliche Hüfte, ne?
Ja, beide Seiten sind genau richtig.
Und du hast immer 3 Monate Pause nur gemacht. Also andere immer Leute. Und dann bist du wieder geritten, ne? Und Rennen geritten. Das ist krass.
Ja. Ja, okay, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Pause habe ich auch genutzt und dann die Therapie, was ich machen musste, das war sehr extrem.
Mhm.
Ich bin jeden Tag, also 5-mal in der Woche, so von Montag bis Freitag, 5 Stunden musste ich immer diese Therapie machen und Physio und alles und das war sehr anstrengend. Die haben mich behandelt, wie wenn ich ein Pferd wäre, weil die wussten, dass ich Sportler bin und Jockey.
Mhm.
Die haben mich so auf Trab gehalten und ich bin fitter rausgekommen als noch nie.
Aber was haben die Ärzte da, also war das für die auch in Ordnung, dass du so schnell schon wieder dann in den Sattel steigst? Oder haben die auch gesagt, hey, normal musst du ein bisschen...
Nein, da wurde von dir empfohlen, dass ich das so mache und dann sollte ich mal langsam anfangen. Und mal in der Regel sind immer 3 Monate mit dem Hüfte.
Ja.
Und dass ich nicht so, damals nicht so etwas in diesem Alter war, ist ein bisschen schneller gegangen. Und das A und O war immer, wie fit man in diese OP hingeht.
Okay.
Also das auch mir nicht bewusst war. Weil haben gesagt, die Muskulatur ist immer noch gut, ist immer noch stabiler und dann kommt man ein bisschen besser raus von das Ganze.
Okay, deshalb viele alte Leute, die Hüft-OPs haben, die sind halt einfach generell vorher schon nicht fit und deshalb kommen die da auch schnell wieder raus.
Genau, dauert ein bisschen länger, genau.
Okay, aber ich weiß nur von meiner Mama, die hat es auch mit der Hüfte und die hat immer gesagt, das sind die schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Also sie hat gesagt, das ist unfassbar, wenn das aneinander reibt, wie das wehtut.
Boah, man kann sich nicht vorstellen, wenn ich erzähle dann auch damals in dem Zeit... wo das so angefangen hatte und nicht nur zum Rennen gehen müsste.
Mhm.
Boah, ja, ich bin ein Typ, dass ich nehme für Kopfschmerzen oder Tabletten oder sowas nehme ich nie, aber damals habe ich das gebraucht.
Mhm.
Und zwar beim Renntag immer habe ich immer eine Tablette reingeschmissen, Ibuprofen und immer so bewusst, wann der Renntag anfängt, dass die meine ganze Rippe über diese Schmerzen rüberspüle.
Mhm.
Aber trotzdem war unangenehm, auch morgens und sogar beim Schlafen, beim Sitzen. Wenn ich auf dem Auto rausgekommen bin, boah, das war wieder, ich hoffe, das hat mir keiner gesehen. Das war schon, ja, das war eine sehr harte Zeit, eine sehr, sehr harte Zeit. Das vergesse ich nicht. Das war nicht schön.
Mhm. Aber wie ist es heute? Hast du immer noch Schmerzen oder ist jetzt wieder alles so richtig gut?
Toll, toll, toll. Ja. Zurzeit ist gar nichts. Wie gesagt, ich spiele meinen Fußball, ich laufe ohne Probleme, ich kann alles machen, so wie vorher. Und das ist schon seit 4, 5 Jahren ist schon stabil alles.
Ja, aber das war angeboren bei dir, ne? Glaube ich, das war ja nicht irgendwie durch den Unfall oder sonst was.
Ja, ich habe diese Dysplasie gehabt und dann über die Jahre hat sich ein bisschen schon gesteigert und ist auf den Punkt gekommen, einmal, wo das richtig nicht mehr ging.
Hast du jemals Angst gehabt, dass das gar nichts mehr wird dann mit dem Reiten? Also nach der Art, dass das irgendwie Schmerzen zu groß werden oder dass die OP vielleicht nicht gut läuft oder so, da hast du immer dran geglaubt, das klappt wieder?
Nee, das hast du recht. Ich habe nie gedacht, dass das irgendwie wird.
Hm.
Und ich habe meine Ritter angeschaut und in den Seiten denke ich mir, boah, du siehst schlecht. Aber mir selber ist aber, du siehst schlecht drauf. Du gehst schlecht. Und ich sage, was machst du jetzt? Und, wie kannst du darüber spielen? Darf man nicht darüber spielen, das konnte jeder Mann sehen. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, der Trainer hat mir an dieser Seite sehr unterstützt, weil er das auch selber gesehen hat. Aber trotzdem haben wir immer noch die Chance gegeben und ja, da sind wir wieder.
Ja, hat sich ja gelohnt. Jetzt, wie lange bist du jetzt bei Andreas Müller? Ich glaube 30 Jahre jetzt, oder?
30 Jahre.
Das ist krass. Also ich meine, das ist ja schon so ein richtiger Wanderzirkus, dieser Rennsport eigentlich. Wenn du mal guckst, die ganzen Jockeys, an wie vielen Stellen die meistens schon waren, ja, und du bist immer irgendwie da. Ich glaube, als du damals nach Deutschland gekommen bist, so die allererste Station war, glaube ich, Stefan Wegner, habe ich mal irgendwie mitbekommen von ihm.
Genau, richtig. Ja? Das ist richtig, ja.
Und dann aber sofort Andreas Wöhler und seitdem Wöhler.
Ja, seitdem bin ich da, ja.
Was ist denn da euer Geheimnis, dass ihr das schafft? Weil ich kenne dich und ich mag dich und ich kenne Andreas und ich mag Andreas, aber ich weiß, dass ihr beide, glaube ich, auch ziemliche Sturköpfe manchmal sein könnt.
Ja, und deswegen passt das schon. Wenn man merkt, dass die andere ein bisschen schon mit der Zeit nicht so recht kommt, dann lassen wir uns ein bisschen in Ruhe und dann gehen wir so kurz auf den Weg und dann irgendwie reden wir darüber, aber ganz normal und dann sagt der eine, was er denkt und man tauscht sich so ein bisschen so in das Ganze, ne? Ja. Andererseits ist auch mit dem Arbeit auch, in der Arbeit so, ich mache es auch gerne, wie der Trainer die Pferde vorbereitet und wie das alles in Ruhe, dass er mal hinbringt. Mhm. Das genieße ich auch, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ja, und ich genieße das schon, wenn man morgens auch mal auszustehen oder wenn man da hingeht und denkt mal schon so, okay, heute ein neuer Tag, die junge Pferde sind da und dann gucken wir mal, wie diese Entwicklung, wie die das halt da weitergeht und wie alle die Vorbereitung von die alle da so läuft. Ne?
Ich finde auch, das ist eine sehr idyllische Atmosphäre da oben. Also das ist irgendwie so, du weißt ja, ich hatte ja selber auch schon Pferde bei euch oben stehen in Gütersloh. Wenn man da so hinkommt, das ist so, du bist irgendwie in so einer anderen Welt irgendwie, ne? Also es ist nicht so dieser Stress, wie man sonst irgendwie an vielen anderen Rennstellen kennt, ne?
Ja, irgendwo, genau, irgendwie schon so. Ja. Wenn man mal diese Tour da betritt, ist irgendwie eine andere Welt. Ne? Die Atmosphäre ist anders und dann denkst du mal schon so ein bisschen in den Rennstall und dann geht es also um die Pferde und alles, die ganze Sache dahin. Ne? Mhm. Ist man irgendwie isoliert von dem äußeren Welt und man sieht für sich dort und man kann in Ruhe arbeiten.
Ich habe auf der Webseite vom Rennstall Wöhler ein schönes Zitat gesehen, was Susi Wöhler geschrieben hat, wo sie geschrieben hat, weder der Trainer noch Eddie verspüren den Drang, permanent plappern zu müssen und so verbringen die beiden auch schon mal eine stundenlange Autofahrt damit, gar nichts zu sagen, ohne sich unwohl mit dem anderen zu fühlen. Also es geht dann auch mal, dass man ein paar Stunden im Auto sitzt und man schweigt beide.
Ja, tatsächlich. Ne? Man fährt dahin. Ich bin auch nicht dem Typ, was immer so viel redet.
Ja.
Der Trainer genießt auch den Zeitraum, ich denke mal, wo der ein bisschen Ruhe hat und dadurch kommen wir beide gut zurecht, so wenn wir zusammenfahren.
Wir müssen auch noch darüber reden, wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist, weil das muss ja eine ziemlich wilde Geschichte gewesen sein. Ich habe ja mit deiner Freundin, mit Laura, ein bisschen geschrieben auch, die hat mir nämlich auch ein paar Infos gesteckt. Und die hatte mir auch gesagt, als sie gehört hat, wie du nach Deutschland gekommen bist, das hat sie auch sehr beeindruckt, weil du eigentlich kein Wort Deutsch gesprochen hast. Ne? Und du wolltest auch, glaube ich, gar nicht so lange in Deutschland bleiben, sondern wolltest jetzt einfach nur mal kurz anschauen und eigentlich ja nur kurz bleiben.
Ja, kann sich vorstellen, ich komme aus Panama, wo wir 40 Grad oder 35 Grad haben und ich bin im Winter gekommen. Ende November, ja. Anfang, kann ich mir ganz gut erinnern, Anfang Dezember und bin ich in Frankfurt gelandet und dann musste ich mit dem Bus in den kleinen Flieger nach Bremen und da hat geschneit und habe ich gedacht, meine Güte, was ist das hier? Ich sage mal, ein Jahr und basta, dann kann ich wieder nach Hause.
Hast du vorher schon mal Schnee gesehen oder war das erste Mal?
Nee, nur im Kühlschrank so oben auf dem Eis gefriert, aber so nicht mehr. Beim Eis habe ich keine Ahnung gehabt, wie kalt es wäre.
Ja.
Zeiten wurde immer besser und immer schöner, die Zeit. Auch mit den Leuten, was ich kennengelernt habe um diese Zeit. Und wurde das schon alles schon gut angenehm.
Stimmt es, dass du so einen kleinen Duden dabei hattest am Anfang und versucht hast, mit dem irgendwie so zu kommunizieren mit den Leuten?
Ja, ich habe immer so ein kleines Lehrbuch gehabt, so ein kleines gelbes Lehrbuch, Langerich oder so, Längerich.
Langenscheid, glaube ich.
Oder so, genau. Ja. Der habe ich immer in die Tasche gehabt, immer. Der war immer mein ständiger Begleiter, hatte einen Blog immer zu schreiben und immer, wenn ich was gehört habe, was mir mal passen würde, habe ich das immer aufgeschrieben. Mhm. Und dann habe ich in dem kleinen Teil einmal geguckt und was das bedeutet. Und so habe ich ein bisschen mit dem Deutsch gelernt. Die Familie, die mir aufgenommen hat oder mir nach Deutschland gebracht hat, hatte mir auch sehr viel geholfen. Ja. Familie Vergara. Und so, wo die kleinen Mädels, die zwei in die Schule gegangen sind, habe ich die auch immer gefragt, was das bedeutet. Und die haben mir sehr viel geholfen, zu übersetzen, zu dies und das. Und
ich glaube, heute wäre das viel leichter, ne? Weil heute hast du ja Handy und alles, ne? Da kannst du ja alles übersetzen irgendwie. Aber damals, das war ja echt krass, ne?
Genau. Und ich habe kein Wort gesprochen vom Nix. Ne? Spanisch konnte ich nur. Und ja, das war ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, ich muss das schnell lernen, dass ich mit den Leuten mich unterhalten konnte. Ne?
Wie hast du das dann am Anfang, also so täglich gemacht? Also klar, jetzt hast du natürlich dein kleines Wörterbuch dabei gehabt oder so, aber hast du versucht ein bisschen auf Englisch oder Spanisch oder wie?
Nee, Spanisch, ich habe immer aufgepasst, was er bei Stefan Wegner und was er gesagt hat. Aha. Und dann habe ich mir versucht zu positionieren, hinter der, entweder hinter der ersten Sphäre oder zweiten Sphäre zum Galoppieren und da, was er gesagt hat. Und habe ich geguckt, was die machen. Und dann habe ich gedacht, aha, das bedeutet das, was er gesagt hat. Okay, das ist das. Und habe jeden Tag versucht, immer was anderes zu lernen und so, was er mal was Neues gesagt hat. Habe ich immer wieder da hinten gegangen und geguckt, was der andere macht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das. Okay, und dann habe ich dann mal versucht, so zu machen. Und so bin ich zu den Dinger gekommen. Ne?
Ja.
Und dann, sobald ich zu Hause war, habe ich Ismene oder Nadine gefragt, ja, der Trainer hat so und so gesagt, versuchst du zu sagen, und die sagen immer, oh, das ist das und das. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, und habe ich aufgeschrieben. Und dann hatte ich das schon so in meinem Kopf und da habe ich mein Buch immer ein Ding ein bisschen ergänzt.
Ja. Also, aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu kommen? Also weshalb Deutschland?
Ja, okay, die haben mich eingeladen, der Senor Jorge Vergara. Mhm. Herr Vergara hat mich angeladen und gesagt, ja, mal probier mal schon so hin, weil ich in Panama auch mit meinem Gewicht ein bisschen schwer gewesen war. Ich hatte am Ende nicht viel geritten dort und hat mich angeladen. Da hat mir gesagt, ja, mal versuch doch mal in Deutschland und guck mal, wie das so kommt. Ne? Mhm. Und da wurden die Kontakte hier so ein bisschen mehr oder weniger vorbereitet, Leute, was er kannte, was andere kannten und dann ist an den Tag so gekommen, dass ich mal mit ihm zurückgeflogen bin, ne? Nach seinem Besuch vorhin in Panama.
Mm. Also das heißt, in Panama warst du schon Jockey und dann bist du mit jemand, der eigentlich in Deutschland wohnt, nach Deutschland gekommen.
Genau, richtig. Okay. Ist auch Panamese, auch, also bekannt von meinen Brüdern und deswegen wurde empfohlen, dass der gesagt hat, ja, nimm mal meinen Bruder mit und hat mich eingeladen, hierher zu kommen. Ja, aber ich habe viel überlegt, weil dachte immer schon, war ich noch 20. Ja, Mama mia.
Ist ja mutig, ne? Alleine. In dem Alter alleine, ne?
Ja, ja. Und dachte mal schon so, alles klar, dann machen wir mal schon, ne?
Ah. Aber deine Familie in Panama, die ist auch komplett Rennsport, oder?
Ja, mein Bruder, der hat immer noch ja seine Trainerlizenz hier zum Glück, trainiert auf Pferde. Früher auch Jockey, auch erfolgreich gewesen. Ein paar Cousins habe ich in Amerika gehabt, in den USA und kenne meine Brüder, die besucht in der Bahn aufgrund mein anderer Bruder dann zum Rennen, ihn zu unterstützen. Mhm. Ja. Mhm. Dadurch bin ich auch in den Rennsport gekommen, weil ich immer mit Papa da war, jedes Wochenende.
In Panama ist es doch richtig, richtig groß, der Sport, ne? Das ist doch wie Fußball, so, da sind doch Jockey-Stars, ne?
Genau, richtig. Ja, jeder kennt dich und ja, ist schon groß.
Also, was machen die dann jetzt mit dir, wenn die wissen, dass du jetzt international so erfolgreich bist? Also du musst doch da jetzt eigentlich ein Superstar sein, oder?
Okay, die schreiben viel und ich behalte immer die Kontakte mit den Jungs dort und meine alte Garde, wie sagt man schon so, und dann schreiben wir mal schon so. Viele sind verstreut überall, Singapur, in Amerika sind ein paar, genau, richtig. Und ja, die, was in Panama sind, dann schreiben wir auch immer.
Aber bist du dann nochmal geritten in Panama? Also war das mal für dich interessant, da nochmal ein Rennen zu reiten oder nicht mehr?
Wo ich nach Deutschland kam, die ersten Jahre habe ich zurück, wo ich zurück war, habe ich mal geritten, aber danach nicht mehr.
Mhm. Aber würdest du nochmal gerne?
Gute Frage. Gerne schon, aber wie gesagt, die Gewichte sind ein bisschen, sind sehr leicht.
Okay.
Sind leichter als hier und deswegen ist es ein bisschen schwieriger.
Mhm. Also hier kannst du so 55, 56, ja, 55, sowas, ne?
Ja, 55 reite ich mal schon so am meisten, ja.
Aber das ist dann schon ja, mit Schwitzen, oder? Ja, 55.
Genau, richtig. Und da ist schon, für dort ist ein bisschen schon etwas schwere Gewicht.
Ich finde das eh krass. Ich habe das immer beobachtet, wenn du irgendwie, gerade in Hamburg sieht man es ganz gut, wenn man da in einem Hotel an der Rennbahn übernachtet und dann morgens auf die Bahn schaut. Und du warst immer der immer ewig da rumgerannt ist in so einem Schwitzanzug, egal wie warm das war.
Ja, immer. Und tut immer noch. Ich laufe immer gerne.
Aber wieso? Aber du kannst doch in die Sauna gehen, das ist doch viel einfacher, oder?
Nee, aber da mal hinzusitzen, nee, ist nicht für mich. Ich brauche die Bewegung, ich brauche Musik.
Ah, okay.
Sobald ich Musik habe, dann bin ich in Bewegung, dann ist alles in Ordnung. Und dann bin ich so für mich und dann kann ich meine Gedanken da ein bisschen spielen lassen. Ich laufe gerne, also das mache ich oft, also sehr oft.
Aber ist das nicht mit dem Kreislauf und so krass? Also in so einem Schwitzanzug, wenn es dann 30 Grad hat und alles?
Nee, eigentlich nicht. Der Körper gewöhnt sich an das Ganze und ist angenehm. Also ich habe nie Probleme gehabt mit dem Kreislauf und sowas.
Ja.
Finde ich das auch ganz gut.
Aber sonst so Essen, fehlt dir das manchmal? Weil das habe ich auch gehört, dass du sehr gerne kochst und sehr gut kochst und vor allem auch viel rumexperimentierst, ne? Ich habe gute Informanten, du merkst schon, ne?
Ja, das mache ich gerne, tatsächlich, das mache ich gerne. Ich stehe immer hinter dem Herd sehr gerne und gucke immer mal diese Kochshow, meine Bücher oder
Ach, irgendwas. Ach, Kochshows guckst du auch an, oder was?
Ja, wenn ich auf dem Kopf was habe, dann denke ich manchmal so, das probiere ich doch mal, vielleicht passt das mit das. Und ja, bis jetzt hat keiner gekotzt und keiner hat Probleme, keiner hat sich beschwert, also von daher passt.
Ja, was kannst du am besten? Was ist dein bestes Gericht?
Boah, guck mal, ich esse gerne Reis. Diese Kochbananen, das liebe ich. Die habe ich schon lange nie gegessen. Die Kochbananen habe ich lange nie gegessen, weil ich muss hier immer einen speziellen Laden kaufen. Mhm. Aber das liebe ich. Das liebe ich.
Aber ist das so, ist das so typisch Panama? Oder?
Ja, genau.
Okay,
ja,
krass. Genau. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie da die Küche aussieht. Also ich habe, glaube ich, noch nie panamesisch gegessen und ich weiß auch gar nicht. Gibt es da ein Restaurant, die sowas machen? Nee, oder?
Nee, eigentlich nicht, aber ich würde das für dich kochen. Da musst du mir mal vorbeikommen.
Ich komme vorbei.
Kommst du Besuch und ich koche mal das für dich.
Ja, ich esse aber viel, ne? Also nicht, dass du so Joggingportionen machst, ne?
Kein Problem, da kriegen wir schon hin.
Und was gibt's da noch? Also Reis, Kochbananen, Reis, das ist gut. Das kenne ich.
Ja, das gerne.
Das esse ich bei meinem Afrikaner auch gerne. Die machen das auch immer so, Kochbananen.
Genau, da kommen auch die Dinger, die Kochbananen, genau. Richtig, mal mit Hähnchen mache ich auch gerne. Fleisch, eigentlich alles. Meeresfrüchte, Fisch. Ich duelliere nämlich alles.
Hast du sonst irgend so ein Leibgericht irgendwie? Also muss jetzt auch nicht aus Panama sein, sondern irgendwas, wo du sagst, das ist so, da riskierst du auch mal ein halbes Kilo dann mehr zu wiegen am nächsten Tag?
Grünkohl, das liebe ich ohne Ende.
Echt?
Grünkohl und Pinkel, Mama mia, das liebe ich.
Boah, das habe ich, glaube, also Grünkohl. Was ist denn Grünkohl mit Pinkel eigentlich? Ich habe das immer.
Ja, Bremen, das von oben, von Bremen. Immer im Winter habe ich das immer bei dir täglich gegessen.
Grünkohl und Pinkel, ich muss das
mal. Pinkel, genau, richtig.
Das ist so mal, Wurst, ja. Da ist Wurst mit dabei, dann...
Genau, ist ja Mettwurst, trinkst das Gefühl mit irgendwas, was da drin war. Ja, Kartoffel, aber Kartoffel esse ich nicht so gerne.
Okay, und dann...
Kartoffel ist nicht so mein Ding.
Und geräucherte, grobkörnige Grützwurst ist mit dabei. Das ist so typisch.
Genau, richtig. Hast du ein Stück Speck auch noch?
Ja. Ich meine, du warst ja damals mit Andreas Müller dann auch in Bremen und dann seid ihr zusammen nach Gütersloh umgezogen, ne?
Genau, richtig, ja.
Ist dir das leicht gefallen? Weil, also ich finde es da total schön in Gütersloh, aber es ist schon sehr ländlich, ne? Also im Vergleich zu Bremen, das ist ja eine Großstadt, ne?
Ja klar, man vermisst Bremen. Und am Anfang, wo ich hier gekommen bin, nach Gütersloh, war ich oft da in Bremen. Sobald ich Zeit hatte, bin ich immer hochgefahren und die Leute dort besucht. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Man hat die Zeit dann ein bisschen weniger geworden, ne?
Mhm. Bist du auch Werder-Bremen-Fan? Ja. Ich weiß, Andreas ist ja großer Werder-Fan.
Ja, bin ich.
Auch Leid erprobt oft genug.
Oh ja.
Ich glaube, Fußball ist eh so ein Ding. Also du hast ja gesagt, montags immer Fußball spielen, dann Werder-Fan. Und vor allem, ich glaube, es gibt niemand, der deinen Sohn Gustavo noch nicht schon einmal mit dem Fußball gespielt hat. Das ist ja immer, wenn der auf der Rennbahn dabei ist, ist ja immer der Ball dabei, ne?
Ja, ist immer der Ball dabei. Der hat mich vor 3 Wochen überrascht. Ist aufgetaucht da, wo ich den Platz, wo ich spiele. Mhm. So, dann haben wir mit meiner Ex-Nachbarn gekommen und auf einmal steht hinter mir und sagt, Papa, sie gucke mal, was machst du hier? Ja, ich spiele heute mit euch. Hä? Okay, du spielst aber eine gegnerische Mannschaft, ne? Hat mir Maus getrickt, hat 3 Tore geschossen.
Wie alt ist denn der jetzt?
Gustavo ist 12, ja.
Krass, aber das ist auch so, also mein, den kennt ja jeder schon, seit er ganz klein ist von der Rennbahn, ne?
Ja, genau, der läuft immer da rum und das Interessante ist, er ist immer mit dabei, aber er hat das klar und deutlich gesagt, ganz am Anfang, gesagt, Papa, Pferde für dich. Ich gehe mit, aber Pferde für dich, der reitet nicht. Der sitzt auf Pferd nicht, er fasst an und er hat keine Angst, nichts, aber er reiten will er nicht.
Hat er gleich klargestellt, Reiten ist für Mädchen wahrscheinlich, denke ich.
Genau, nee, der ist einmal auf Pferd drauf gesehen und hat gesagt, Papa, der will das nicht. Und gut, ist er. Also, da habe ich akzeptiert, okay.
Ja, aber du hast zwei Kinder, ne?
Ja, genau. Emilio ist anderthalb, ja. Und das ist der Verrückte nach Pferd.
Ach, der ist verrückt, okay, nach Pferd.
Halleluja, ja. Wenn der Pferde sieht und alles, das ist schon, boah.
Aber hättest du da als Papa Angst, wenn die dann auch so richtig reiten und so? Weil ich meine, du weißt ja, wie schnell was passieren kann, ne?
Eigentlich nicht. Die müssen sie ihre Weg so selber finden. Und da kann auch alles passieren. Beim Schritt gehen kann was passieren. Beim Trampolinspringen kann was passieren. Ja. Also von daher müssen die selber wissen, wenn die älter sind, das so entscheiden.
Hast du manchmal trotzdem Angst irgendwie? Also gibt es so irgendwo so Ritte, wo du schon weißt im Führing, oh, das heute schwierig?
Nee, eigentlich nicht. Angst habe ich nie gehabt. Nie Gedanken darüber gehabt, sondern man habe immer versucht, die Lösung zu finden, wie mit dem Pferd zurechtkommen, diese schnellen Momente. Ne? Aber Angst nie.
Aber es gibt schon Pferde, mit denen man sich besser versteht und welche, mit denen man sich nicht so gut versteht. Ne? Ist ja normal wahrscheinlich, oder?
Ja, ist normal. Ja, man kann mit allen Pferden nicht zurechtkommen. Ne? Ja. Aber ich sag mal, wenn man sich bemüht und dann versucht man dann zumindest einen Mittelweg zu finden.
Was mir aufgefallen ist, dass du bist immer sehr, sehr lieb so auf dem Pferd zu den Pferden. Also du streichelst die dann oft so, auch mal, wenn man nicht so die Leute hingucken und so. Also das ist so, Eddie sieht man ganz oft, wie er mal so durch die Mähne geht und so. Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, du versuchst immer so eine besondere Beziehung zu denen aufzubauen vorm Rennen.
Ja, schau mal, das ist immer schon so, dass die versuchen, wenn man in Rennen geht, die versuchen alles für dich zu tun als Jockey. Und ja, ich kann dir das erklären. Mein Herz ist immer mit dabei, ne? Da wird immer dabei mit und man freut sich auf jeden Ritt und wie du sagtest, man kommt jedes Pferd nicht zurecht, aber man muss versuchen, das irgendwie auf die gute Wege zu führen, dass das Pferd auch sich wohlfühlt, dass er dir vertraut. Ja, wenn es unangenehm für ihn ist, dann bringt er gar auch keine Leistung, ne? Und das ist, was wir erhoffen.
Wir haben dich ja auch eingeladen, weil du eben die Diana gewonnen hast zum 5. Mal, diesmal mit Soryanga. Wann hast du gewusst, dass du das Rennen gewinnst? Wo war der Zeitpunkt, wo du wusstest, das geht heute und wir können sogar den Heißen schlagen?
Boah, guck mal, die hat ja mal eine sehr, sehr gute Arbeit hingelegt zu den Diana und die hatte sie nach Hamburg, hatte sie jetzt stetig verbessert.
Ja.
Wurde auch vom Wesen, vom Charakter ein bisschen ruhiger, entspannter und dann habe ich gedacht, okay, da kann man die besser in Rennen bringen. Ich habe gewusst, dass es ein bisschen ein heißer Rennen ist, mit viel Tempo am Anfang, weil jeder will Position haben um die erste Kurve. Und das A und O für mich war, dass die gut rauskommen. Weil die hatte sich angewöhnt, irgendwie so schlecht abzuspringen oder ein bisschen verspätet.
Und das ist in Düsseldorf halt tot, ne?
Genau, Richtung Starbucks 5, habe ich gedacht, aber wenn ich ein bisschen zu spät rauskomme, dann komme ich nirgendwo in Rennen und dann ist ein bisschen blöd, weil ich muss sich ein bisschen im Vordertreffen galoppieren lassen. Und wo die Türen aufgegangen sind, ich habe aufgepasst, weil die hat sie wieder hingesetzt und habe gesagt, ich bewege die nicht. Ich lasse die ganz in Ruhe, wenn ich wäre. Und habe nur aufgepasst, wenn die letzte reingekommen ist, wo wir so quasi zum Start waren, habe ich die bewegt auf einmal nach vorne und die Türen gehen auf und ist die direkt mir rausgesprungen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir die, ne? Jetzt habe ich meine Lage, was ich haben wollte. Und dann von da aus war, ja, nur zu beobachten, wie weit die vier Pferde auch mit hinbringen können. Die Franzosen habe ich neben mir gehabt und habe die immer im Blick gehabt. Believe in me war ein bisschen weiter außen, war lieber vorne. Und die habe ich immer auf diese Stunde habe ich immer konzentriert, was die da machen und immer im Kopf gehabt. Wie konnte passieren? Ich muss eine Lücke irgendwann finden zwischen die beiden führenden Pferde. Ohne dass die Franzosen da zwischen rankommen. Also muss ich reinkommen, nicht die. Und zum Glück hat das gepasst.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann am Ende so ein Rennen gewinnt? Also ich meine, ist jetzt nicht dein erster Diana-Sieg gewesen, aber trotzdem, ich meine, jeder Diana-Sieg ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr besonders. Und ich glaube, der war natürlich mit der ganzen Story und für Fairhof und dann noch direkt nachdem in der Nacht vorher Monty gestorben ist. Also das war ja schon was Besonderes, ne?
Ja, genau, da hast du einen Punkt getroffen. Das war sehr emotional, muss ich ehrlich sagen. Das war sehr emotional. Und Fairhof hat mir unterstützt, seit ich bei Herr Wöhler bin. Familie, es ist wie eine Familie. Und da war sehr emotional. Ich bin gegenüber, wo ich kurz vor anhalten war, sind ein paar Tränen rausgezogen. Ich habe für die Familie gewonnen, sagte ich nur so.
Krass.
Das war schön. Das war echt schön.
Ja. Hast du Monty auch mal kennengelernt?
Ja. Monty habe ich kennengelernt, wo er nach Bremen kam und hier in Gutzlober auch mal ein paar Worte immer ein bisschen mitgetauscht und ja, war ein herber Verlust das Ganze, ne? Mit Herr Roberts.
Besonders, wie du es gesagt hast, für Fairhof, ne? Und auch für den gesamten Wöhlerstall und alles, aber so eine enge Verbindung da, das ist schon krass,
ja.
Ne?
Ja.
Von dem her echt eine schöne Geschichte, dass die Fairhofer Stute dann das Rennen irgendwie gewinnt, ne, um da nochmal so eine kleine Hommage zu setzen. Wie geht's dir denn, Soryanga? Ich weiß, gestern warst du, glaube ich, Diana-Feier, die war aber nicht im Wöhlerstall, die war bei Fairhof, ne, glaube ich.
Nee, wir waren bei uns am Stall.
Ah, die war bei euch am Stall.
Jakobs
okay.
War da, Herr Stokes war da, die waren alle da bei uns. Ja.
Also habt ihr mit Soryanga quasi gefeiert.
Genau, richtig.
Ja. Wie geht's dir?
Ihr geht's gut. Ich will zurzeit ein bisschen genießen, meine Ruhe noch, die wird ein bisschen geführt. Ja, ist alles soweit okay.
Aber noch keine Pläne, wie es mit der jetzt genau weitergeht.
Nee, haben wir noch nie. Wir warten ein bisschen ab. Ja, wenn wir mit der Arbeit wieder mit ihr anfangen und dann können wir mal weiter gucken.
Wenn du die mal so mit den anderen Diana-Siegerinnen vergleichst, die du so hattest, irgendwie, wo haben die sich unterschieden irgendwie? Also, ich meine, du hast ja, ich glaube, die erste war doch Penelope, glaube ich, ne?
Penelope war die erste, genau,
Ja.
richtig. Ah, riesige Stute auch, Galoppiererin auch. Soriano habe ich zu Fernando, zu Guanti, da er die reitet, habe ich gesagt, und er kennt auch fast die ganze Diana-Siegerin, was wir haben. Habe ihm gesagt, du, die Soriano ist mir so ein Typ wie Turfdonner. Sind Maschinen, die galoppieren sich hin und wenn die Gelegenheit ist, dann galoppieren die weiter. Und genau so war das. Ne? Das war genau so ein Typ, auch die gleiche Lage, die gleiche Art und die Lücke war da und dann gehen die ab. Ne? Palma war ein bisschen sehr spritzig auch. Ja, Serienholde auch. Also, waren alles schöne Siege einfach.
Aber es ist krass, dass das auch über so viele Jahre so verteilt ist, die ganzen Siege, ne? Also wenn du mal überlegst, dass du jetzt echt so in 13 Jahren fünfmal die Diana gewonnen hast, das ist schon krass.
Ja, hätte nie gedacht, Mama mia.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Was bedeutet dir mehr, ein Derby-Sieg oder ein Diana-Sieg? Oder kann man es gar nicht vergleichen?
Kann man nicht vergleichen, kann man
Ja.
nicht vergleichen. Derby-Sieg ist das Derby, ne? Ist irgendwie das Größte, was man hat. Diana ist auch ein Stutenderby, aber man stuft ja mal ein bisschen leicht tief unter das deutsche Derby, also von die
Ja.
Hengste, ja?
Ja.
Obwohl das gleiche auch Gruppe 1 auch ist und alles, aber irgendwie das deutsche Derby ist ein bisschen bedeutsamer als die Diana irgendwie, finde ich.
Ich glaube, das war für dich auch so ein Befreiungsschlag, als du mit Lacario gewonnen hast, weil du ja so oft so knapp dran warst vorher im Derby, ne? Du warst ja so oft platziert und dann einmal hinterm eigenen Stall Zweiter geworden und es war ja oft eng, ne?
Ja, da war immer ein bisschen eng, da war immer dazwischen und ganz ehrlich zu sagen, mit Lacario war auch dem Jahr, wo ich am meisten Probleme mit die Hüfte hatte. Ja, und da waren schon die Gedanken, was mache ich dann? Ne? Wie geht das weiter? Wie lange? Und wenn man überhaupt das weitermacht? Ne? Dass er mit der Derby damals geklappt hatte, war schon grandios. Aber die Frage war, was ist danach? Ich war schon für den Winter zur OP angemeldet. Und die Frage ist, wie man zurückkommt, ob überhaupt man zurückkommt.
Na.
Ja.
Krass. Jetzt haben wir
Ja.
schon über so viele große Momente gesprochen, aber jetzt will ich natürlich wissen, was der schönste Moment bei dir im Rennsport war.
Der schönste Moment.
Ich hoffe, wir haben noch nicht drüber gesprochen, sondern du kannst noch irgendwas aus dem Ärmel schütteln, aber bei den vielen Siegen, die du schon hattest und bei den vielen großen Siegen, glaube ich schon, dass da noch irgendwas kommen kann.
Ja, dabei denke ich an Paulini damals, Dubai Duty Free. Das war schon ein sehr schöner Erfolg. Und ja, unterwegs in das Rennen auch, da habe ich dann mal geredet mit Mike Kinane und Jerry Bailey, die waren alle da. Ganz großen. Ne? Und dann guckst du dir mal an, denkst mal, boah, die sind alle hier und du bist mit dabei. Da war man schon so ein Moment, finde ich schon. Es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, muss ich ehrlich sagen, war
Ja.
für mich schwer sozusagen. Aber da war ein besonderer Moment. Das war ein sehr besonderes Moment mit Pauline in
Ich
Dubai.
meine, mit dem war es ja sowieso überall, ne? Ich glaube Hongkong und Singapur und
Oh
Kanada,
ja, oh
ja.
ja, war viel mit ihm unterwegs.
Es war so
Ja.
Subi und Dui. Also erst Subi hat ja, glaube ich, Japan Cup war, glaube ich, noch mit Subi, ne, im Sattel,
Genau,
ne? Und
richtig, genau.
dann hast du ja auch noch die ganze Welttournee mit dem mitgemacht. Das war
Ja.
schon ein krasses Pferd, oder?
Ja, oh, der war hart, der war hart. Er hat alles mitgemacht und boah, alles, was man wollte, von hat er immer verlangt. Was man verlangt hatte, hat er immer alles gemacht. Er war schon sehr, sehr, sehr starker Pferd, auch vom Charakter und alles. Und egal wo er unterwegs war, er hat alles ausgefressen und dafür wäre nichts passiert hätte. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn.
Aber sag mal, selbst wenn du sonst normalerweise ja so ein abgeklärter Typ bist, aber bei so Rennen bist du schon auch aufgeregt, oder? Also wenn man dann da in Dubai, damals, das war glaube ich noch nicht Maidan, das war Nadal Scheber, glaube ich noch, ne?
Nadal Scheber,
Ja.
genau, Nadal Scheber habe ich gerne gemacht.
Aber wenn man
Also
da
habe
im
ich gerne
Führing steht,
geritten.
das ist schon Gänsehaut, oder?
Ja. Aber guck mal, da war der Verlauf, mein Tag war so und so. Ich bin morgens aufgestanden und bin ich runter am Strand gegangen, weil wir haben dieses Hotel genau am Strand gehabt. Bin ich runtergegangen, habe ich ein Buch mitgenommen, habe ich meinen Kaffee hingestellt und habe meinen Kaffee getrunken und habe mein Buch gelesen. Morgen vom der Rennen, also alles okay und war alles in Ordnung. Wir hatten ihn vorher, an dem gleichen Tag, haben wir ihn rausgenommen. Wir waren um 5 Uhr am Stall, haben wir eine Runde kentern lassen, sehr ruhig, haben wir ihn galoppiert morgens vor dem Rennen.
Ja.
Eine Runde ruhig und dann, wie gesagt, zum Hotel wieder zurück und dann habe ich meinen Kaffee geholt und habe mir unten gelegen und habe ein Buch gelesen.
Krass.
Ja, und dann zum Rennen, Rennverlauf war ich weiter hinten und dann kann ich mir erinnern, da war diese Aquarellliste mit Dominik Böf als Favoritin.
Ja.
Und der war außen von uns und denke mal schon, bevor der da nach vorne geht, ich muss gucken, wo ich die Lücke finde, weil wenn der da ist, dann gehe ich zur Sache.
Mhm.
Und genauso war das Aquarellliste, tauch ein bisschen die Vordertreffen da an und dann geht dann das Rennen richtig los. Ne? Aber die Gerade ist lang, man konnte sich ein bisschen so ziehen lassen. Jetzt man muss immer die Lücke finden.
Mhm.
Und wo er da war, war enger, weil er hatte gepasst. Und er wurde immer schneller, schneller, schneller. Martilo geht vorne und dann der kam schneller, schneller, schneller. Ich konnte das schaffen und tauchte dem anderen außen. Und dann gehen beide parallel dahin und dann klack, Knappen dahin. Also jetzt sag ich, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Boah, sag ich, nee, das kann nicht wahr sein. Und zum Anhalten frage ich mir der William und Jill, Eddie, wo warst du? Sag ich mal, William, ich glaube, er hat gewonnen. Boah, der hat sich so gefreut, ich glaube, da ist vom Matthäus fast runtergesprungen. Er sagt, nee, sag ich doch, ich habe die gar nicht gesehen, sag ich mal, war außen. Sag ich, ja, boah, ich glaube, ich habe ihn. Ja, und von mal war das totes Rennen und ja, boah, war geil, war ein schöner Moment, sehr schöner Moment.
Kannst du dich noch erinnern an die Siegerehrung und das alles, wie das war? Ich meine, das ist ja auch krass, wie das da gefeiert wird, ne?
Ja, ja, ja. Da müssen, okay, müssen die Rennpreise verteilt werden und geteilt werden.
Ja.
Weil da nur für die eine nur hatten und dann wurde alles ein bisschen wurde danach nachgeschickt.
Wo wir jetzt über deinen schönsten Moment gesprochen haben, müssen wir natürlich auch noch über deinen peinlichsten Moment im Rennsport sprechen, gehört auch zum Podcast.
Ach, der Halleluja.
Der peinlichste Moment.
Das Halleluja habe ich aber gehört, du. Also, jetzt bin ich gespannt, was Eddie Pedrosa peinlich ist.
Ja, das konnte ich sagen, mal war Pisa. Ich habe mit einem Kollegen ein bisschen Streit gehabt in Rennen und der hat sich nicht so benommen. Der hat immer ein bisschen so peinliche Worte mal rumgeschrien und dann nach dem Rennen war ein bisschen handgedrängelt, aber da war der große Tag in Pisa, wo die ganze Pokalen schon aufgeräumt sind in Absattelring, mit Polizei bewacht und alles. Mhm. Und die Drängelerei haben wir angefangen, mehr oder weniger ich.
Mhm.
Und ist alles durch die Gegend geflogen. Alles durch die Gegend. Und der Rennbahn war voll. Brennung, die Rennbahn war voll vom Voll.
Mhm.
Aber in dem Moment, ja, haben wir ihn interessiert. Und ja,
oh, yeah.
Beide wurden bestraft. Ja, aber danach kannte mir der ganze Rennsport dort. Die Kollegen wurden auch.
Die Italiener wussten alle, wer du bist, okay.
Genau, wurden meine Freunde und von dahin, ja, kannte jeder Eduardo Pedrosa dort.
Ja, vor allem Italienisch sprichst du, glaube ich, auch, ne?
Ja, ja.
Das heißt, du wusstest auch, was der dir flucht hinterher, oder?
Genau, aber der wusste nicht, dass ich ihn verstehe, weil der, damals war da ein Streit mit den Jockeys, die haben zwei Jockey-Club gehabt, da war Mailand und Rom und die kamen nach Rom, aber die haben sich nicht gut verstanden mit Mailand und deswegen, da war die Theater und dann die ganzen Milanesen, die haben mir unterstützt in die ganze Sache und dann haben für mich immer gute Worte dargelegt, dass meine Strafe verkürzt wurde und die Geldstrafe auch annulliert wurde, aber der andere hatte das alles bezahlen müssen.
Oh je. Aber hast du mit dem danach dich nochmal irgendwie verstanden? Oder
doch. Ja, okay. Ja, doch, wir haben 2 Jahre später verstanden und dann bis heute flachsen uns noch und ja, aber.
Ja,
das war schon peinlich, boah. Alles überall geflogen, Mama mia.
Wir haben noch einen Überraschungsanruf für dich. Und zwar, und zwar werden wir jetzt René Picholek dazu holen.
Der Überraschungsanruf.
Servus.
Ach du Jung.
Ja, da ist er doch. Der ewige Mann, der Mann, der sich ewig berenten möchte.
Wir haben das Thema vorhin schon geklärt, René, dass Eddie jetzt endgültig nicht aufhört. Außer wenn nächster Diana-Tag ist, dann sagt das wieder, um dir den Sieg wegzunehmen.
Ja, aber ich habe schon gesagt, nächstes Jahr mache ich das, dann setze ich mich zum Eddie.
Ja, das funktioniert dann doch.
Ja, wer das jetzt schon 5-mal durchgezogen hat, ne?
Aber also wir verstehen uns sehr gut. Also René ist ein Typ, was immer fröhlich da. Wir kommen immer sehr gut zurecht. Sehr, sehr gut zurecht.
Ich glaube, ihr habt eh viele Parallelen, ne? Irgendwie. Also zum einen die Vorliebe für die Autos, dann haben wir schon festgestellt, dass ihr beide, glaube ich, gerne kocht, ne? Also.
Ja. Ja, wenn die Zeit da ist, definitiv. Und jetzt noch mehr.
Der Eddie hat mich ja zum Essen eingeladen zu sich nach Hause. Das hast du ja damals nicht gemacht in deinem Podcast, René, ne? Du hast nur gesagt, dass du gut kochst.
Du schaffst es ja eh nicht nach München. Und wenn du hier bist, dann hast du keine Zeit. Also Eddie, keine Sorge, der kommt eh nicht zum Essen vorbei.
Also brauchst gar nicht einkaufen zu gehen.
Brauchst du nicht.
Ja, aber du musst aufpassen, Eddie. Bei René ist es nämlich so, dem habe ich einmal eingeladen und habe gesagt, wenn ich auf dich gewinne und da eine schöne Quote rumkommt, dann lade ich zum Sterneessen ein. Jetzt kannst du dir dreimal überlegen, wer mich sofort angerufen hat und ins Sterne-Restaurant wollte, dass ich ihn einlade.
Ja, also ich dachte mir, das war mein erster Anruf.
Direkt.
Aber der hat sich Tanja auch nicht lumpen lassen.
Ja, das war nett. Da haben wir gut gegessen. Das war in Frankreich, waren wir. Ja,
das war wirklich qualitativ allererste Sahne. Also, das ist.
Wobei, du willst oder Paris da? Paris war jeder, oder?
Nee.
Das hat man nachgeholt.
Also, war jetzt nicht so richtig tief in Frankreich. Wir waren im Elsass, waren wir, ne?
Aber kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja.
Aber wenn es ums Essen geht, kennt sich Sandy aus.
Okay, René, kannst du mir dann einladen, ist kein Problem. Bin dabei.
Da muss ich mal richtig schön auf dich gewinnen wieder, Eddie.
Da musst du uns aber beide einladen, ne?
Du musst dir keine Sorge machen, es sind kleine Portionen, wir essen nicht viel.
Stimmt, Jockey-Portionen. Ja, aber das Blöde ist, bei diesen ganzen teuren Restaurants, das sind ja immer kleine Portionen, die sind ja halt trotzdem teuer, weißt du?
Ja, stimmt, das stimmt.
Ist so gut, aber ist so gut für uns.
Ja.
Wenn du am Ende zahlst, ist es nicht so schlimm.
Ja. Der reiche Moderator hat's ja. Ich kriege ja nicht so viel Prozente wie ihr. Guck mal, ich rede hier mit Leuten, die haben schon in Dubai Gruppe 1 gewonnen und einen ARK gewonnen und was weiß ich was. Wie viel Prozente kriegt ihr da, wenn ihr da drüben gewinnt? 10, oder?
10, ja.
Ja.
7.
10, Dubai 10. Das ist eine ARK, Frankreich 7, ne?
Oh, ja. Schade. Wenn man das 5 Millionen Euro Rennen gewinnt, dann sind es halt nur 7, ne? Schade, René.
Ja, es ist halt so
gut wie gar nichts.
Nee.
Außerdem sind es ja 5 Millionen Gesamtsortierung. Ja.
Aber sagen wir es mal so, arm bist du nicht rausgegangen aus dem Wochenende.
Nein. Ja, aber die, ich musste leider, die an der Diana muss ich leider dem Andy eine richtige ordentliche Sektdusche verpassen, weil nachdem der am dritten Rennen wieder bei mir auf der Kiste saß und wieder am Jammern war, dass er ja aufhören möchte dieses Jahr. hatte die, glaube ich, mehr als verdient und die hat er diesmal volle Breitseite abgekriegt von mir.
Vor allem hat er die noch bekommen, bevor er zurückgewogen ist, ne? Das ist doch, früher hat man das doch immer erst danach machen dürfen, ne?
Das macht keinen Unterschied.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, es gab schon mal da auch bei Diana mit dieser Sektdusche oder sowas.
Ja.
Das habe ich noch nie gehabt, war das erste Mal,
ich kann mich nicht daran entsinnen, dass ihr das bei Diana gemacht habt, nur diesmal war es fällig gewesen.
Ich war voll überrascht, du hast mir voll Überraschung, weil ich war mir gerade so bei der Stute dahin und drehe mich um und dann sehe ich, wie du rennst, habe ich gedacht.
Ich habe wirklich für alles gesorgt. Ich habe gesorgt, dass da Platz ist, dass die Pferde so ein bisschen beiseite gehen, dass da Platz geschaffen wird, dass da keiner dann nachher durch die Gegend hopst.
Schweinehund, hast du alles schon vorbereitet?
Ich hab alles vorbereitet. Ich habe wirklich für alles gesorgt, dass da keiner Mitleidenschaft gezogen wird.
Ah, hat mich sehr gefreut, wie gesagt, hat mich sehr bewegt und bis heute, das war schon Überraschung, Jungs, schon ganz gut.
Hoffen wir, dass noch einige Überraschungen dazukommen. René, wie sieht dein Abend noch aus? Wir haben ja jetzt bald, geht's auch ins Bett, oder? So wie ich dich kenne.
Er geht jetzt joggen und dann in Sauna ein bisschen.
Nee, ich habe heute Mittag vorgekocht für den Abend. Und
was gibt's?
Noch im Stall und nichts Besonderes. Tortellini in Schinken-Sahnesoße.
Oh, okay. Müssen wir am Wochenende 62 Kilo reiten oder was mit Schinken-Sahnesoße oder wie?
Ey, die weiß, was ich sage, wenn ich sage, ich reite mehr gerade.
Okay, gut.
Okay, wir können dich ein bisschen aufklären. Die Waage in Meran und Mailand geht ein bisschen anders wie in Deutschland.
Okay, also das heißt, die ist ein bisschen freundlicher.
Ja, genau.
Jockey-freundlich.
Genau.
Okay, sehr gut. Dann, René, wünschen wir dir noch einen guten Appetit. Viele Grüße an deine Frau. Danke fürs kurze Überraschen von unserem Eddie. Du darfst ihm jetzt noch einmal sagen, wie lieb du ihn hast.
Eddie, du weißt selber, ich hab mit dir mega viel Spaß in der Jockey-Stube. Und ich hoffe, dass du uns noch einige Jahre erhalten bleibst, auch wenn du das jedes Jahr aufs Neue sagst, dass du deine Karriere beenden möchtest. Aber nächstes Jahr bin ich dran, da setze ich mich zu dir und dann mache ich das. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dich wirklich richtig doll lieb. Also du bist eine meiner besten Freunde in der Jockey-Stube, das weißt du selber.
Ich glaube, so viel Blödsinn wie mit dir kaum mit einem anderen haben.
Okay, das ist schon zu hören, mein Bester. Das ist schon gut. Ich freue mich auch, dass ich als Freund habe. Und ja, du weißt schon, wir kommen mal gut zurecht. Und ja, wir machen viel Blödsinn.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich hoffe, das können wir noch ein paar Jahre machen.
Ja, das mache ich auch, mein Freund. Das mache ich auch schon. Versprochen.
Sehr schön. Sehr schön.
Versprochen. Okay.
Dankeschön, ja. René. Bis bald.
Ich danke und es war mir eine Ehre, Überraschungsgast zu sein.
Immer wieder gerne. Bis bald, René Picholek. Dankeschön.
Danke, euch schönen Abend noch.
Ciao, Jung. Ja.
Ciao.
Ach, René, geil.
Ich glaube, ihr zwei seid auch solche, irgendwie mit euch kann man immer Spaß haben, ne? Also
ja, immer auch. Wenn man so bei den Joggingstuben treffen, dann geht man los, den ganzen Renntag immer irgendwie was so austauschen und zum Lachen und irgendwie. Und wenn einer schlecht drauf ist, dann der andere versucht, die andere immer zu flacken, dann man wieder auf dem Level kommt, wieder, wo man wieder lacht, ne?
Ja, aber es ist ja trotzdem krass, weil eigentlich seid ihr ja trotzdem Konkurrenten, ne? Also im Rennen seid ihr ja.
Ja, du, sind wir alle, ne? Aber es ist immer so, dass jeder Pass, wir versuchen auf die andere so aufzupassen. Ich muss sagen, es gibt nie einen Kollege, wo ich immer Streit habe, mit René, Niki, Enki, sind viele, dass man immer gerne so hat und sieht, aber trotzdem passt jeder auf jeden auf. Also ich auf jeden Fall. Mhm. Einer der Ältesten passt immer ein bisschen auf.
Mhm.
Das in Rennen ist, da muss alles so fair laufen, ne?
Wie gehst du denn grundsätzlich so mit dieser Jockey-Frage um, also ob man jetzt ein Pferd reiten darf oder nicht, weil es gab ja jetzt in diesem Jahr so ein paar Sachen, wo du auch involviert warst, wo viele Leute sich dann sehr aufgeregt haben, zum Beispiel Gostam, dass du den im Pride Jockey Club nicht reiten durftest, weil man gesagt hat, man will einen Ausländer drauf haben. Ist das, stresst dich das dann auch so wie die Leute draußen oder sagst du, es gehört halt dazu?
Eigentlich nicht. Ich mache es ein bisschen locker, wie gesagt, ich bin ein bisschen etwas älter und während der 20er Jahre hätte mir das richtig geärgert. Ne? Jetzt ist das schon so, dass immer so quasi zur Normalität geworden ist. Und ganz ehrlich gesagt, früher, wo ich nach Deutschland kam oder wo ich für Chef kam, man hat sich immer gefreut, wenn du eine gute Pferde hattest.
Mhm.
Und da hast du dich vorbereitet und der Trainer konnte ihn trainieren. Und jetzt ist das so, dass die geben dir diese Gelegenheit nicht.
Mhm.
Das ist ein guter Pferd, du musst Angst haben, du reitest ihn nicht mehr, er will verkauft oder will irgendwie anders. Die planen anders als wir. Dass dem Pferd jeden Tag sehen, dass wir ihn kennen. Aber damit muss man zurechtkommen zurzeit. Also das stresst mich nicht, aber ist ärgerlich einfach. Das geht nicht nur um mich, das geht um den ganzen Stall, Trainer, die ganze Arbeit, was wir machen. Wir können ihn nicht vorbereiten, gezielt auf ein Rennen, weil die immer andere Pläne haben.
Weil Pferde halt auch mittlerweile einfach dann schnell verkauft werden und dann sind sie weg und das war's dann halt, ne?
Genau, und das war's,
Ist ja besonders auch für so kleinere Ställe auch echt ärgerlich. Also ich meine, so ein, zum Beispiel jetzt, weiß nicht, Sprengel, ne, mit Kitos, ne, auch war der Beste, den er jetzt schon wieder seit langer Zeit hatte, weg, ne?
Ja, genau. Also, du bereitest dein Pferd schon so, versuchst du auf ein etwas höheres Level zu bringen und auf einmal sagen zu dir, ja, der Verkauf ist weg. Man versteht auch die wirtschaftliche Situation, aber irgendwie ist da anders geworden, als das, was ich kenne. Und da lege ich mich immer noch fest. Ich bin immer so diese altmodische Art. Meine Bremen-Art habe ich immer noch drinnen. Ne? Ich hätte immer vergleiche so viel mit dem Zeit dort und wahrscheinlich das, was ich die Fehler, was ich mache, was ich im Herzen habe, aber ja, ist so alles so geworden.
Ist das ärgerlich, wenn sich auch Leute von außen so viel einmischen? Also ich finde das manchmal, wenn dann Leute so ein, also wenn man sich selber mit irgendwas so abgefunden hat und sagt, jetzt ist es halt so und dann fangen Leute aber von draußen an und sagen die ganze Zeit, ja, aber das können die doch nicht machen und so, dass die einen sogar so ein bisschen aufstacheln damit.
Ja, aber ganz ehrlich, ich höre das nie auf. Noch nicht mal hier zu Hause, wenn Laura auch ein bisschen was sagt und sowas, ich versuche das nur zu ignorieren und dann tue ich, dass ich mal die Nachrichten oder Fernsehen gucke. Ich sage mal schon sowieso, wie das kommt oder wie das ist oder wie die das haben wollen und sollen. Soll so sein. Ändern kann ich sowieso nicht. Wenn ich mich ärgert oder nicht, das passiert nicht. Ändere ich sowieso die Sache nicht. Ne?
Zumal du kennst ja beide Seiten. Also auf der einen Seite jetzt klar sowas wie Gostam. Auf der anderen Seite gab es ja auch wieder Leute, die gesagt haben, oh, wieso reitet Eddie jetzt Dardanos? Der hat doch mit Vladi das Derby gewonnen. Ne? Also den muss man ja auch wieder erklären, wie so eine Stalljockey-Funktion funktioniert. Ne?
Ja, man muss ehrlich sagen, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, haben mir gefragt, ja, ich bin der letzte Mensch, was sagen würde, nee, ich will ihn reiten. Wenn das die Option wäre oder wenn ich mich gesagt wurde oder sagen wir mal gefragt wurde, sagen wir mal konnte der Vladi reiten, sag ich mal, okay, kein Problem. Mit Vladi haben wir ein sehr gutes Verhältnis, der hat lange bei uns gearbeitet. Und ich glaube, ich habe mich mehr gefreut als ihm, dass er dasselbe gewonnen hat. Mhm. Ich habe zwei Wochen später immer noch, ich sage immer, Vladi, ich freue mich, wenn ich das gewonnen hätte und so. Und er war immer noch so ein bisschen schon so, hör auf, ne? Ich sage immer, ist so. Das hat mich so gefreut für ihn. Er hat mir das Pferd auch viel Arbeit gehabt und schwierige Zeiten mitgemacht. Ne? Mhm. Er hat das verdient. Er hat das echt richtig verdient. Und das sage ich von Herzen, dass er das verdient hatte. Und wie vorhin gesagt, ich glaube, ich hab mich mehr gefreut als er selbst.
Mhm. Ja, wir hatten ihn ja auch vor ein paar Wochen, also direkt nach dem Derby-Sieg im Podcast. Und das hat man schon gemerkt. Das ist einfach ein sehr herzlicher Typ. Und wenn man da so ein bisschen an die Fassade guckt, da merkt man auch, ja, wie viel Mensch dahinter steckt, ne?
Ja. Ist ein sehr ruhiger Typ, sehr umsichtig und ich meine sehr gerne. Ja. Also, wir haben lange zusammengearbeitet und wir verstehen uns auch sehr gut.
Gibt es eigentlich irgendjemanden, mit dem du dich nicht verstehst? Also irgendwie, ich habe das Gefühl, so Eddie ist so everybody's darling. Das ist so, ich war ja bei dem großen Preis jetzt in Berlin, haben die auch wieder so die Jockeys vorgestellt alle, ja, und dann haben sie auch hier gesagt, hier ist Luke Morris und Watson und das und so, und bei jedem so, ja, ein bisschen Applaus, und dann kam Eddie Pedrosa, und das hast du selber gemerkt, da musstest du auch ein bisschen schmunzeln, und auf einmal die ganze Rennbahn hat geklatscht, ne, als dein Name kam.
Ja, okay, ich reite schon lange da, seit ich in Deutschland bin. Ja. Quasi gehöre ich zum Inventar in Berlin. Viele der Publikum kennen mich auch schon. Die freuen sich, wenn ich da bin. Und es gibt keinen Grund, nicht freundlich zu sein dort oder irgendwo anders. Ne?
Ja, aber du musst ja irgendwas anders machen, dass du so der Liebling bist von allen, oder?
Da muss ich die Frage unter dem Publikum da stellen. Also ich kann da nicht beantworten.
Aber sowas beflügelt einen auch, oder? Wenn man weiß, dass die Leute sich auf einen freuen.
Man fühlt sich wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Man freut sich, wenn er da ist. Oder ich, wenn ich dann Berlin reite, freue mich sehr. Macht die Flöhe, die Atmosphäre. Diese Live-Musik, das höre ich gerne immer. Ja, und die Bahnen, die da in der Kapelle da sind und sowas, war schon cool.
Ich glaube, ist auch so eine deiner Lieblingsbahnen, ne? Hoppegarten, ne?
Ja, ist er. Ja. Bremen habe ich auch so mal gerne gehabt. Hannover ist auch sehr schön, was der Baum da geschafft hat. Doch so geil. So ein Rennbahn, wo ich immer mehr gerne fühle.
Da hast du auch viele Ritte jetzt am Sonntag. Ich glaube, sieben Ritte hast du, ne? Lass mich mal gerade reinschauen. Ne? Da ist
sieben Ritte habe ich?
Ja.
Immer fünf oder sowas.
Oh, nee. Also du hast.
Was du meinst, ich?
Piece of Cake, erstes Rennen. Dann Sabil Dream, zweites Rennen.
Ja.
Dann hast du viertes Rennen, Poet Realm.
Ja.
Dann hast du fünftes Rennen Two Drives.
Yep.
Dann hast du siebtes Rennen Simply Best.
Yep.
Dann hast du neuntes Rennen Gavi.
Gavi, genau, richtig.
Und zehntes Rennen Brave Lion, sieben Stück.
Genau, sieben Stück, genau, richtig.
Das ist viel, normal. Also du reitest sonst so ganz viele Rennen ja am Tag nicht, ne? Also ich glaube, du suchst dir das schon so sehr selektiv auch aus, ne?
Ja, selektiv, die Ach, guck mal, wir haben immer nur, im Gegensatz zu früher, wir haben immer einen Rennbahn am Tag.
Ja.
Und dann sind die ganzen Kollegen dort.
Ja.
Die sind sehr heiß um den Championatkampf und alle. Und dann stör die nicht, lass sie mal die Ritte umkämpfen.
Aber du bist jetzt keiner, der jetzt so dann ans Telefon geht und alle Trainer abtelefoniert oder einen Agent hat, der irgendwie. Nee. Weil das gibt's ja, solche gibt's ja, ne? Da kommen die Ausschreibungen raus und dann fangen die an, Telefonbuch zu wälzen, ne?
Genau, richtig. Der Mann, ich mache das nicht und habe ich auch früher auch nie gemacht. Ne?
Ja.
Habe ich früher auch nie gemacht. Wenn man so tatsächlich, dass man mal ein bisschen mehr Renntage hat oder mehrere Rennbahnen am Tag und dann war er ein bisschen verteilt, ne? Dann ist man mehr als auf mehrere Ritte angekommen.
Aber damals, als du Champion wurdest, viermal hintereinander, da hast du auch keinen Agent gehabt und nichts und sich das auch selber auf dich zukommen lassen, oder wie war das?
Genau, so ist das. Genau.
Krass.
So ist
das, ne? Vor allem damals gab es ja noch viel, viel mehr Rennen, ne? Also das heißt, du hast ja richtig viel Rennen gewonnen, wahrscheinlich, wenn du ein Champion wurdest, ne?
Oh ja, und man war über 100 gewonnen, 110 oder sowas, 115, 118 oder sowas.
Wen können wir denn wetten in Hannover? Wer ist denn von denen, die wir gerade eben gesagt haben, dein größter Mumm?
Piece of Cake ist gut, der ist gut aufgestellt. Mhm. Der macht seine Sache wohl zur Zeit. Und,
der Zweijährige,
okay,
gleich.
Der Zweijährige, genau. Der erste Start, das kann alles um anders kommen. Sabil Dream ist auch gut. Der letzte Start Aber genannt ist eine gute Stute verloren und war die Pause gut ausgenutzt. Die Ritte sind gut. Ein paar gute Ritte schon. Kerwe ist auch letztes Mal gut gelaufen in München. Brave Lion in Hamburg hat ein bisschen Pech gehabt, er hat ein bisschen sich vertreten. Ja.
Aber so als erstes hast du jetzt Piece of Cake gesagt, das heißt,
Piece of Cake, genau.
Können wir mal ein bisschen spielen dann.
Ja, da kannst du ein bisschen spielen. Das kannst du mal dann uns zu essen einladen. Das wird früh genug.
Das mache ich. Oder ich schenke dir eine Pflanze. Ich habe nämlich ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du gerne Gartenarbeit machst. Das habe ich nicht gewusst.
Wenn du weißt, wie viele Pflanzen ich habe da hier zu Hause. Ich habe bestimmt 25, 30 Pflanzen, wo ich mir mal jeden Tag kümmere.
Ja, vor allem deine Laura hat mir gesagt, du schleppst jeden Tag irgendwie neue an, ne?
Ja, hier haben wir meine Pflanzen dahin und bewege ich die da und passe ich auf die immer auf.
Aber
das ist irgendwie eine Aufgabe, was ich damals, wo ich die Huft-OP hatte und dann war Corona.
Ja.
Habe ich das so ein bisschen schon mit Pflanzen, habe ich meinen Garten gemacht und dann hatte ich Zeit gehabt für das Ganze. Und dann habe ich gemerkt, also, das beruhigt mich immer.
Ja, cool. Geil.
Wenn ich Stress habe, vom Rennen komme, dann komme ich hierher, ziehe mich um und dann der Kleine schläft, dann gehe ich mal runter und dann gehe ich durch den Garten, gucke die Pflanzen, dann kriegen die Wasser und rupfe ich das ein bisschen dahin und mache ich mal die ganze Zeit im Garten. Dann vergesse ich alle, was außer ist, entspannen.
Ich gucke die gern an, aber so Gartenarbeit, ich musste gestern den Garten so spritzen von meine Frau, die ist, also was heißt, ich musste, die ist später gekommen von der Arbeit und dann habe ich ja halt gesagt, ich mache das halt. Ich fand's furchtbar. Also ich fand's so anstrengend irgendwie. So.
Das entspannt mich, ehrlich. Das entspannt mich und dann genieße ich dann die Zeit für mich, dass ich das tue.
Aber dann so richtig so Blumen auch oder Gemüse oder alles? Oder?
Alles, ich habe alles. Ich habe Obstbäume, ich habe alles da hinten.
Krass.
Ich habe alles da hinten. Hinten, vorne mache ich aber auch. Apropos, muss ich auch noch machen. Da ist ein Stückchen, das immer bei den Nachbarn rüber wächst, da muss ich schneiden. Aber sonst hinten, ich habe Obstbäume und da der Emilio, der hat sich immer gefuttert davon, das ganze Ding da hinten. Ne? Ist immer hingelaufen und hat die ganze Bäume da ausgeplündert.
Also das heißt, man kann dir eine Freude machen, wenn man dir eine kleine Pflanze schenkt.
Ja, konntest du machen. Aber wie gesagt, ich habe schon viele.
Ja, das ist... Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Ganz lieben Dank. Wir haben einiges erfahren über dich und wie es René vorhin gesagt hat, du bist echt ein sehr, sehr cooler Typ, auf jeden Fall ein super Jockey. Wir sind froh, dass wir dich hier in Deutschland haben. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, als ich das erste Mal von dir gehört habe. Ich weiß nicht, ob die Geschichte überhaupt stimmt, aber mein Vater hat damals, als er noch gelebt hat, der hat gesagt, da gibt es einen neuen Jockey, der kommt hier aus, ich weiß gar nicht, ob der Panama wusste, aber der hat gesagt, irgendwo Panama oder irgendwas. Und da hat er gesagt, in einem Rennen, er hat die Peitsche verloren und hat mit der Rennbrille hat er dann so zu Ende Endkampf gemacht. Ja. Stimmt die Geschichte?
2000 Guinea Recadero hat es zu Mittags gewonnen, also Mittags war es weiter, zu Mittags wie Willy News. Zu Mittags war das, genau. Ich habe Recadero gerade von Uwe Stolte. Ja, tatsächlich habe ich die Peitsche verloren und instinktiv ich war vorne noch. Mit der Gerade, sag ich mal, schon super, die Brille runtergesetzt und habe ich dann die Brille benutzt. Natürlich wurden die ganz kaputt, die waren noch Dritter.
Aber auf die Idee muss man erstmal kommen, oder? Also.
Ja, also das war echt instinktiv. Weil ich dachte, boah, da war ich ja damals, habe ich kaum große Rennen geritten.
Naja, du warst ganz, also relativ frisch da, ne? Und besonders in den großen Rennen gab es dich noch nicht so, ne?
Ja. Und der Uwe hat mir viel unterstützt. Recadero war das, genau. Köln, ja. 2000 Guinea. Welches Jahr war das? Mama mia.
Und Rennleitung war okay damit, oder was?
Nein, die haben mich reingeholt, aber die konnten nichts machen, weil das stand nirgendwo, dass ich nicht die Brille benutzen konnte. Danach wurde darauf geschrieben, dass man das nicht benutzen konnte, aber die war schon fertig damit.
Also hast du quasi dafür gesorgt, dass es eine Änderung in der Rennleitung, in der Rennordnung
genau,
gab.
Genau, richtig. Oh, Halleluja. Also schon da, ja.
Das müsste gewesen sein, Recadero ist geboren 96. Das heißt, dann muss das Guinness, also muss 99 gewesen
99,
sein.
99.
Das ist ja krass, genau. Du warst ja echt ganz frisch da, ne?
Ja. 99.
Verrückt.
Recadero weiß ich noch, ja.
Also, hast du bleibenden Eindruck hinterlassen?
Eine gute Zeit, noch frisch.
Ja, Aber du bist immer noch frisch, frischer als wir alle.
Ja, und, das stimmt, das
und,
stimmt.
Und vor allem, das also dass du einfach 10, 15 Jahre jünger aussiehst, das weißt du aber selber.
Also, sagt jeder, aber gut.
Ja, ja, aber du, vor allem, du kannst auch tragen, was du willst. Also ich finde das so krass. Du hast so Outfits, also die sehen aus wie so vom Modedesigner irgendwie, oder sind wahrscheinlich vom Modedesigner, aber wenn ich die tragen würde, ich würde aussehen wie so ein Vollidiot. Du hast so einen Plastikmantel, wo so Knöpfe drin sind. Ich weiß nicht, ob du den immer noch hast. Also weißt du, welchen
ich meine? Ja, der habe ich nicht mehr.
Der war geil. Aber das ist.
Ja, gut, ja.
Wenn irgendeiner von uns den tragen würde, würde jeder sagen, wie sieht der aus? Und bei dir hat man gleich jeder, boah, der kommt von Mailand vom Laufsteg.
Der war cool, aber auf nichts. Ich habe diese GQ immer gekauft.
Aha.
Und da habe ich mal die Sachen angeschaut.
Ach, von der GQ hast du die dann, von dem Magazin?
Genau, und das immer, das konnte mir das passen, da konnte mir das passen, das konnte mir das passen, sag mal, das suche ich mir aus. Und dann irgendwie beim Einkaufen habe ich mal gesucht und die Sachen so gefunden.
Ja, aber wo kriegt man sowas denn? Wo kriegt man so einen Plastikmantel mit, wo so aus Plastik ist durchsichtig und in den Seiten sind so lauter Knöpfe drin?
Ja, ja, so habe ich immer so gebastelt. Ich weiß noch nicht mehr, habe ich in One, glaube ich, heißt der eben, dem Laden. One heißt der, die in Berlin irgendwie war mal gekauft. Und da habe ich gesagt, oh, das konnte passen. Sag ich, den nehme ich mit. Dafür habe ich auch noch die Schuhe. Ich habe von Converse auch solche Schuhe, auch so durchsichtig. Ja, ich denke mal, boah, das konnte mir passen, dann habe ich bei mir genommen.
Ja, also modisch bist du auf jeden Fall die Nummer 1 bei den Jockeys. Das kann dir keiner nehmen.
Nein, ich versuche das ein bisschen so akkurat zu machen, wie es passt.
Ja, aber es sieht bei dir immer gut aus. Chapeau, Eddie.
Ja, danke schon. Vielen Dank.
Eddie, Hals und gut. Bein. Dann sehen wir uns in Hannover. Weiterhin alles Gute.
Alles klar, mein Freund.
Und ganz lieben Dank, ja.
Ja, vielen Dank und liebe Grüße. Und du hast schon, hat mir viel Spaß gemacht und hast du mir doch aus dem Ecken ausgelocht.
Merkst du mal, ne? Ja, du hast schon Angst gehabt, dass es 5 Minuten nur werden, aber jetzt ist es über eine Stunde geworden. Das haben wir gut hinbekommen. Eddie Pedrosa, Dankeschön. Hals und Bein.
Bis dann, jo. Dankeschön. Ciao, ciao.
Das war der vierfache Champion Eddie Pedrosa, der frisch gebackene Preis der Diana-Sieger, der hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre uns erhalten bleibt und hoffentlich immer modisch weiterhin so positiv auffällt und mit seiner Art, wie er es tut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, tschüss. Auf Wiederhören und wie immer natürlich das Wichtigste: bleib gesund und Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.